Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
So, morgen noch und dann ist dieser überflüssige Januar vorbei. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 195. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im noch dunklen Januar.
Tja.
Ich bin so froh.
Tiefster Winter.
Ich habe das früher gar nicht so krass wahrgenommen, aber der Januar ist schon Quatsch. Also ja. Ich komme mittlerweile auch an den Punkt, dass ich dann denke, boah, jetzt muss es auch mal wieder hell werden und jetzt reicht das auch mal.
Ja.
Also nicht, dass das ja jetzt schlagartig übermorgen, ja doch, im Februar besser wird, aber also der Januar, der ist einfach dunkelkalt und irgendwie ist da noch nichts.
Ganz cool. Obwohl die Nächte ja schon kürzer geworden sind. Aber ich bin auch heute um 16 Uhr irgendwas die Autobahn hoch Richtung Eifel gefahren und dachte, boah, scheiße, wird schon wieder dunkel. Normalerweise sitze ich um die Zeit ja irgendwie im Laden bei mir oder in der Küche oder was weiß ich wo. Aber heute war ich mal um die Zeit unterwegs und habe festgestellt, es ist immer noch tiefster, dunkelster, kältester Scheißwinter.
Mir ist das vor allem irgendwann in der letzten Woche aufgefallen. Da war ich den ganzen Tag zu Hause, weil ich Homeoffice gemacht habe. Und manchmal ist das ja so, wenn man dann in einer anderen Umgebung ist, nimmt man das ja ganz anders wahr. Und ich saß einfach den ganzen Tag am Esstisch und habe mal festgestellt, dass es einfach in dieser Wohnung überhaupt nicht hell wird, den ganzen Tag lang. Und dann wurde es auf einmal nachmittags auch schon total dunkel. Mhm. Das ist irgendwie, wenn man dann im Büro ist oder irgendwo anders, nimmt man das ja nochmal anders wahr. Aber ich saß da zu Hause und dachte so, mein Gott, ist das ein dunkles Loch hier alles?
Ja, die ganze Eifel ist ein dunkles, kaltes Loch. Hier schmilzt auch das Eis und der Schnee nicht weg. Also jeden Tag so ein bisschen, weil es so knapp über Null wird. Und dann überall musst du aufpassen, dass du dich nicht auf die Fresse legst und so. Das ist, mir reicht's.
Echt? Also auch noch so glatte Stellen? Hier sind nur noch die Schneehäufchen vom
Flug.
Ja, so vom Zusammenkehren.
Mhm. Also hier ist noch richtig überall ordentlich Schnee und Eis.
Ja gut, aber wird ja auch nicht warm. Nee, jetzt, diese Woche ist ja ein bisschen wärmer geworden, aber
ach ja. Ach, das macht keinen Spaß. Was auch keinen Spaß macht, ist Politikersprech. Jetzt kurz vor den unerwarteten Wahlen hört man ja andauernd irgendein dummes Zeug aus dem Munde von Politikern. Jetzt habe ich schon wieder einen super Ausdruck gehört. Muss ich kurz drüber nachdenken. Und habe dann natürlich, wusste ich dann, was gemeint war, aber Politikersprech fürs Autofahren.
Aha.
Motorisierte Individualmobilität. Mann.
Nee. Ja gut. Ja, aber das klingt halt automatisch schlecht, ne?
Ja.
Also man fühlt sich ja als...
Wertend,
ja. Ja, das ist direkt als Benutzer eines Autos fühlt man sich direkt schlecht.
Genau.
Weil ich ja individual Mobilitätsnutzer bin.
Weil du nicht mit so einem Bretterklasse-Bus fährst. Oder mit der Straßenbahn.
Ja. aus Gründen. Ja. Mach da mal was da dran, ihr da oben.
Ja, ich suche die Straßenbahn hier bei uns in der Eifel auch vergeblich.
Aber da, U-Bahnhof Nettersheim.
U-Bahnhof Nettersheim, ja.
Gibt's doch.
Unsere Zugverbindung Richtung Köln. Und
gibt sie eigentlich schon wieder?
Richtung Trier. Nein, die wird voraussichtlich 2029, vielleicht 2030 erst vollständig wieder in Betrieb sein.
Also die ist ja damals bei der Flut unterspült worden und kaputt gemacht worden. Auf wie viel Strecke denn?
Das sind so, ich glaube, das fehlende Stück sind, glaube ich, jetzt nur noch 30, 35 Kilometer oder so. Aber denen ist erst nachträglich eingefallen, dass sie, ach ja, wir müssen die Strecke ja auch noch elektrifizieren. Mhm. Vorher fuhren ja nur Dieselloks hier durch die Gegend und dann haben sie quasi nochmal alles so halb aufgerissen und haben jetzt auch noch die Leitungen gelegt. Oder sind dabei. Das ja, heißt, wann war die Flut? 21, ne?
Ja.
9 Jahre, bis die Strecke wieder durchgehend befahrbar ist.
Aber wie kommt man denn jetzt, angenommen, ich will jetzt aus Köln nach Nettersheim kommen?
Du fährst bis Kall. Mhm. Wenn der Zug bis Kall fährt, weil manchmal fährt er nur bis Euskirchen wegen irgendwelcher Elektrifikationsgeschichten. Und dann gibt es einen Schienenersatzverkehr, also einen Bus.
Ah ja, okay, den gibt's.
Der dich dann hier hinfährt. Und einer meiner Küchenhilfen, Ben, der studiert in Trier, wohnt in Kall und der ist einmal mit dem Bus in Richtung Trier gefahren. Das heißt, der, du musst dann von Kall aus bis, ich glaube, Gerolstein mit dem Bus fahren. Und allein da war der schon 2 Stunden unterwegs und muss dann von Gerolstein noch nach Trier weiter. Also um morgens zur Uni zu kommen, ist das keine Option.
Ja, das ist aber, früher hatten, haben die doch immer alle erzählt, alle so einen langen Schulweg.
Ja, früher sind natürlich alle gelaufen.
Früher sind ja alle drei Stunden mit dem Bollerwagen. Ja, krass. Aber fragt man sich ja eh manchmal bei so, also hier bei mir in der Gegend sollte, also das war so ein bisschen auch so das Verkaufsargument oder Vermietargument für die Bude. Hier gibt es dann im nächsten Jahr, ab März diesen Jahres, gibt's dann auch Glasfaser. Ich habe letztens mal beim Internetanbieter geguckt, ist jetzt schon mal erstmal auf Oktober verschoben. Warum? Also ist jetzt nicht so, als wäre das Kabelinternet hier besonders scheiße, aber ich finde das natürlich interessant, so eine Entwicklung, dass sie einfach nicht vorwärts geht.
Ja, ist bei uns ähnlich. Also die haben irgendwann mal angefangen, die Straßen alle aufzureißen und da war ich erst überrascht davon, wie schnell die waren. Mhm. Aber irgendwann ist das einfach zum Stillstand gekommen und jetzt siehst du diese Bautrupps hier nirgendwo mehr und die haben die Leitung alle nur bis zum Bürgersteig gelegt. Also die Häuser sind alle nicht angeschlossen. Und das wird das wahrscheinlich jetzt Jahre dauern.
Bestimmt, ne? Das wird ja auch nicht automatisch passieren, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also das muss man bestimmt beantragen.
Lustig finde ich, dass die ganzen Kabel auf den Bürgersteigen so ein bisschen rausgucken aus dem Pflaster. Mhm. Und daneben ist das immer in Portugiesisch beschriftet.
Wie?
Ja, da stehen dann irgendwelche Bezeichnungen für die Kabel oder Hausnummer. Keine Ahnung, steht dann Casa und also es waren portugiesische Bautrupps, die das gemacht haben.
Naja, ich meine ganz ehrlich, vielleicht wie in jeder anderen Branche auch, kann ja auch jetzt nicht jeder Hans und Franz da so an so einem Glasfaserkasten rumfuhrwerkeln, ne? Nee. Also vielleicht gibt es da auch einen Personalnotstand.
Keine Ahnung. Überall gucken so kleine Röllchen von Glasfaserkabel aus dem Bürgersteig.
Apropos Personalnotstand, bist du nicht gerade in deiner Testphase im Restaurant mit der neuen Karte?
Noch nicht, weil ich noch etwas technische Probleme habe. Also ich. Das.
Das Grinsen heißt, ich habe dich auf einen ganz falschen Fuß erwischt.
Ach, hätte man eigentlich mit rechnen müssen. Ich habe so eine Tapas-Kühlvitrine gekauft im Internet, die also einen knappen vierstelligen Betrag gekostet hat. Also nicht billige Scheiße. Mhm. Ist geliefert worden, ich habe sie aufgestellt. Ist das
mit so einer Glaskuppel oben drüber? Oder?
Ja, genau, so ein großes Aquarium mit Kühlung. Mhm. Angeschaltet, das Ding hat einen ohrenbetäubenden Lärm gemacht und hat sich niemals mehr abgeschaltet, weil irgendwie hat das Ding nie die Zieltemperatur erreicht. Mhm. Und die ganze Zeit durchgepowert irgendwie und konnte sich kaum unterhalten, während du daneben gesessen hast.
Nee, gemütlich.
Gemütlich. Und dann habe ich das Ding also direkt wieder ausgeschaltet und habe das wieder abholen lassen. Und was schon wieder ein ziemliches Ärgernis war, weil die Jungs, die das dann abholen sollten, die sprachen kein Deutsch natürlich. Und die wollten mich irgendwelche Sachen unterschreiben lassen, die ich überhaupt nicht bestellt habe. Und also ein Scheiß, das sind nur Ärger mit so einem Kack. Und dann haben die das Ding dann am Ende doch mitgenommen. Dann Wochen später haben sie ein neues geliefert mit dem gleichen Problem.
Hä? Ja. Aber das sind schon neue Geräte.
Das sind neue Geräte, aber irgendwie mit so einem Systemfehler, irgendwie der die nie die Zieltemperatur erreichen lässt. Da stellst du 8 Grad ein und dann powert das Ding los, stundenlang. Dann erreicht das mal ganz kurz 8 Grad, zack, ist wieder auf 12. Also schaltet nie ab. Und jetzt habe ich im Moment keine Kühlvitrine und jetzt suche ich erstmal eine. Also die sehen alle identisch aus. Alle Kühlvitrinen, die es im Internet gibt, die das erfüllen, was ich brauche, sehen identisch aus. Da ist ja nun mit zu rechnen, dass die alle aus der gleichen China-Fabrik kommen und alle das gleiche Problem haben. Jetzt bin ich irgendwie.
Aber ist das Suche. Eine, die, wo die, ist das so ein Schneewittchensarg quasi, wo die ganz zu ist mit so einer Glasklappe, oder ist das so wie bei einer Fleischertheke, dass die eine Seite komplett offen ist?
Nee, die ist nicht offen, sondern die hat zur Bedienerseite hin hat die Schiebetüren. Mhm.
Also dann ist das ja ein geschlossenes System.
Ist ein geschlossenes System, genau. Mhm. Mit Umluftkühlung, also scheiße. Also, jetzt suche ich mir einen Wolf, irgendwas Adäquates zu finden.
Aber das ist doch jetzt kein Einzelfall. Das braucht doch im Prinzip jeder, der Sachen ausstellen will und ihn gekühlt verkaufen.
Genau, genau. Und es gibt zig verschiedene Arten von Kühlvitrinen, manche mit Unterbau auf Rollen, also ein Scheiß irgendwie, aber ich brauche eben so eine Tischvitrine, die eine gewisse Größe hat, die nicht total scheiße aussieht und
gut, das kommt natürlich noch dazu, ne? Das so ein Ding sieht natürlich schnell ziemlich kacke aus.
Genau, ja. Und da gibt es einfach nicht viel Auswahl und also für 4.000 Euro finde ich eine. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht ausgeben dafür.
Ja, gut, dann gibt es also noch keine Fortschritte, was das
ist. Nee, also das alles scheiße. Aber das hast du davon, wenn du versuchst, sagen wir mal, nicht billig, aber preiswert im Internet zu kaufen. Ist klar, wenn ich einen Küchenausstatter, der mir auch die Küche gebaut hat, frage, klar hat der eine Lösung, aber die kostet dann richtig Kohle.
Ja, glaube ich.
Ach ja.
Ich habe eine Beobachtung gemacht.
Ach ja.
An mir selbst. Also, nee, ja, also doch, also an mir selbst. Wenn ich kann keine kaputten Displayfolien oder Handy-Displays sehen.
Schrecklich.
Für mich, das ist total bescheuert, aber für mich sieht das immer direkt so ärmlich aus. Also, ja. wenn meine Displayfolie, diese Panzerglasfolie da irgendwie reißt oder da die gesplittert ist, also es kommt selten vor, dass ich keine auf Lager habe, aber wenn, dann ist mir letztens aufgefallen, da verstecke ich mein Handy immer so, weil ich komme mir so ärmlich vor, wenn ich so, ich weiß nicht warum, das ist ja auch total, also es hat ja gar keinen Bestand eigentlich, aber ich finde das ganz furchtbar, auch wenn ich bei anderen sehe, wo ich dann denke, ich denke dann wirklich, boah, kannst du dir nicht mal eine neue Folie, oder?
Woher kommt das? Hast du gesehen?
Ja. Also als hätte jemand ein T-Shirt mit Löchern, weißt du, also so.
Hm. Du bist ein Snob.
Also mir wäre es ja vollkommen egal, wenn das ein iPhone 3 ist, solange das Display in Ordnung ist.
Ja.
Da würde ich ja sagen, oh, der feine Herr. Aber sobald ein Sprung, nee.
Ach ja.
Auch so, also so kam das auch, dann, auch den, bei den Leuten bei mir so im Umfeld. Da kümmere ich mich aber ganz schnell drum, dass ich da eine neue Folie drauf habe. Weil so kannst du doch nicht vor der Tür gehen. Ja, das passt zu meinem.
Ja, eine Universität in Großbritannien hat auch eine Beobachtung gemacht.
Mhm.
Um genau zu sein, eine neue Untersuchung zur Generation Z. Ich finde sowas ja immer super interessant. Und
boah, mich macht es nur noch aggressiv, würde ich fast sagen. letztens kam in, boah, bei RTL Extra oder so, haben die auch so ein Spezial über die Generation Z gemacht. Mhm. Ich musste wegschalten, weil ich bin sauer geworden.
Weil es so ist, wie die berichten, oder weil du...
Ja, also, gut, das war jetzt RTL Extra, ne? Muss man auch dazu sagen, aber wenn ich diese Interviews und Meinungen dieser Generation Z höre mit dem, wie kann man denn 9 Stunden die Woche arbeiten und dann nur 2 Tage frei haben, um sich davon erholen, um wieder arbeiten zu gehen. Also wenn das als Diskussionsgrundlage direkt erstmal in den Raum reinstellen. Also da krieg ich Puls. Wirklich, das kann ich nicht.
Ich meine, du hast ja in deiner Branche wesentlich mehr Kontakt zu Generation Z.
Ja,
als ich kenne ja nur eine Handvoll.
Wobei die bei uns in der Generation sind, die sind bei uns, weil die eben nicht ganz so sind, weil unsere Branche gibt das nicht her, wenig zu arbeiten.
Ich habe einen Gen Z Mann in meiner Küche gelegentlich und der ist der Gegenentwurf. Der ist der fleißigste Anfang 20-Jährige, den ich je gesehen habe.
Gibt's absolut. Haben wir auch. Aber, und das kommt dazu, fleißig ist nicht nur das eine, super fleißig, aber trotzdem wahnsinnig weisungslechzend. Also.
Ja, das würde ich bei ihm nicht sagen, aber ich kenn den Fall auch, ja.
Also, wir haben oder im Umfeld auch Leute in dem Alter, die auch wahnsinnig fleißig sind, total zuverlässig, aber die ganze Zeit.
Auf Anweisungen warten.
Genau, du musst denen eigentlich die ganze Zeit Anweisungen geben, sonst werden die unglücklich.
Ja.
So, das ist witzig. Selber gesucht wird sich die Arbeit nicht. Nicht, weil die Arbeit nicht sehen, sondern weil die dann denken, ja, hat mir aber keiner gesagt. Mhm. So, ja, ganz. So, Entschuldigung, aber zurück zu deiner Studie.
Ja,
bevor ich Puls kriege.
Eine Uni in Großbritannien hat Untersuchungen unter Gen Z-Leuten gemacht und hat herausgefunden, dass diese jungen Leute im Schnitt pro Jahr Handwerkerkosten für haushaltsnahe Dienstleistungen von ca. 1.500 Pfund haben und im Vergleich dazu bei Generation X 300 Pfund.
In dieser Fernsehsendung gab es wirklich den Fall, dass da jemand einen Elektriker gerufen hat, um eine Glühbirne zu wechseln. Ja,
genau hier rum geht es. Die rufen Handwerker zum Beispiel schon zum Wechseln einer Glühbirne. Als Grund geben die an, weil die Glühbirnen zu heiß sind. Oder weil Trittleitern zu gefährlich sind.
Ja, oder eben, ich fasse doch nicht in Strom rein.
Ja.
Das ist doch, wenn man das hört, dann denkt man doch an einen Scherz. Mhm.
50% der jungen Leute wissen nicht, wie man Luft im Autoreifen nachfüllt und können nicht die Batterie im Motorraum identifizieren.
Aber ich verstehe nicht ganz Luft ins Auto. Bei mir kommt Benzin rein auch.
Ja, aber du musst ja auch gelegentlich mal die Reifen aufpumpen. Oder füllst du da auch Benzin rein?
Nee, aber ich habe gerade mal einen Generation Zettler gespielt.
Ach so. Ja, kannst du gebrauchen, die Leute.
Die werden sich ja selbst gegen die Wand fahren. Mhm. Also noch können die auf den Taschen von den Älteren liegen und sich daraus bedienen. Aber wenn die sich selber versorgen müssen, irgendwann mal auch monetär, und selber ihre eigene, sagen wir mal, Nachwuchswirtschaft aufbauen müssen.
Ja, mit all den Problemen, die es heutzutage so gibt, die hohen Mieten, die hohen Kosten und so weiter und so fort. Also wird schwierig.
Ganz, weißt du, wenn ich höre, Lebensstandard und Work-Life-Balance und wenn ich den ganzen Scheiß höre, ja, ich hätte auch gern ein Dreivierteljahr im Jahr frei. Mhm. Wobei, nee, wird mir auch langweilig werden, aber ne, natürlich wünscht man sich das, aber das Leben ist ja jetzt kein Wunschkonzert.
Und nee, nur und die Kohle muss ja irgendwie reinkommen.
Ja, und eine Generationsbewegung kann diesen Fakt ja gar nicht ändern.
Und jetzt ist ja auch nicht deren Lebensziel, unter der Brücke zu leben, sondern die haben ja durchaus hehre und hohe Ansprüche. Mhm.
Ja, und dann musst du nämlich diskutieren, dass die zu wenig verdienen. Mhm.
Ja, also ich stehe nicht so auf Generationen-Bashing. Aber das ist ein echtes Thema. Also wir werden auch sehen, dass aus dieser Generation die wenigsten Leute sich selbstständig machen werden. Das ist eine ganze Generation, die, was so Startups angeht und so, wegfällt. Mhm.
Also es gibt jemand den schönen Satz, man soll nicht so viel über Menschen sprechen, die nicht anwesend sind. Ne? Mhm. Ich habe gerade für einen Bruchteil der Sekunde darüber nachgedacht, ob wir uns nicht mal so einen in Podcast einladen. Ich glaube, ich ertrage das aber nicht.
Ja, wahrscheinlich also, finden wir auch keinen, weil das zu anstrengend ist.
Nee, ich glaube, also jemanden zu finden und einzuladen ist ja das eine. Aber dann, also jemanden zu finden, der nämlich genau das lebt, was dann interessant wäre zu hören. Mhm. Also da würde ich jetzt auch erstmal keinen direkt kennen. Oh nee. Mhm. Nee, weil eigentlich ist ja die Stimmung ist ja hier im Prinzip immer gut. Die Folge wäre aber ganz schön schlecht gelaunt. Ich saß an Weihnachten zu Hause bei den Eltern auf der Couch und irgendwie kamen wir auf, ist ein ganz kleines Boomer-Thema hier für uns, ganz kleines, kamen wir auf unsere ersten Handys. Und dann macht der Vater die Schublade auf und da waren einfach unsere ganzen alten ersten Handys. Hat der aufbewahrt. Ziemliches Nostalgiegefühl, muss man ganz ehrlich sagen. Und man hat ja die alten, sein erstes Handy so als so einen riesen Knochen abgespeichert. Ne? Mhm.
So groß waren die gar nicht.
Nee, mein erstes Handy, das war so ein blaues Siemens. Und ohne die kleine Antenne, die da oben rausguckt, ist das von den Ausmaßen viel kleiner als mein heutiges iPhone. Mhm.
Ja, sicher.
Und aber es ist dicker. Auch ein bisschen dicker, aber leichter.
Ja,
ja. Tatsächlich. Und man hat das irgendwie so abgespeichert, als wäre das so ein Monstrum. Mhm. Ich meine, die Handys sind dann ja irgendwann sehr, 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 sehr klein geworden eine Zeit lang. Aber spätestens als dann das Touch-Display kam, wurden die wieder größer.
Mhm. Mein erstes war ein Nokia mit dieser Stummelantenne.
Mhm.
Das habe ich auch als sehr groß und sehr schwer in Erinnerung. Aber ich habe seitdem nie wieder eins in den Händen
gehabt. So ein bisschen so ein schmaleres. Schmaler, aber tiefer.
Ja.
Ja, das ist, wie hieß das nochmal? 51 oder so? 5110?
Ja, auf jeden Fall war eine 5 vorne.
Ja, irgendwie sowas. Mhm. Das war, also das ist auch kleiner als ein iPhone. Ja, nee, und dann habe ich einen Powerknopf gedrückt, dann ging das an, hatte natürlich noch Akku.
Natürlich. Hast du direkt mal eine SMS geschrieben, ne?
Nee, war zu teuer. Nee, geht auch gar nicht, weil in diesem blauen Telefon war damals schon meine Telefonnummer drin. Diese eine.
Wow. Ja, ich habe auch meine erste Telefonnummer noch. Damals konntest du ja an der Vorwahl noch erkennen, bei welchem Anbieter du warst.
Ja, das geht heute nicht mehr.
Nee. Ja, zum Thema unnützes Wissen habe ich noch eine Untersuchung mitgebracht.
Also das ist jetzt die Kategorie unnützes Wissen, willst du damit
sagen? Ich habe die quasi implizit eröffnet. Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt das hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Dann schieß los.
Die weltweit berüchtigte Universität Duisburg-Essen hat herausgefunden, dass weltweit Straßenentfernungen im Schnitt das 1,3-fache der Luftlinie betragen.
Im gesamten Durchschnitt?
Ja.
Das heißt, da ist auch die Kurzstrecke mit der Langstrecke. Alles ist alles in einen Pool geworfen worden.
Ja. Ich meine, die haben wahrscheinlich nicht jedes Land vermessen, aber die haben einen Schnitt errechnet. Wer braucht sowas?
Also mit sowas beschäftige ich mich unfassbar gerne tatsächlich. Also nicht, dass ich da jetzt eine Studie für aufsetzen würde, aber nee, wenn ich überlege, also Klar, der Umweg bei einer Kurzstrecke ist natürlich im Verhältnis höher als bei einer langen Strecke. Mhm. Im besten Fall. Ansonsten ist man ziemlich dämlich. Aber dass das dann trotzdem unterm Strich, also dann doch 1,3-fach ist, finde ich sehr viel.
Ich hätte mit mehr gerechnet.
Echt? Mhm. Nee. Nee, aber überleg doch mal, bei einer Langstrecke über 10 Kilometer bist du doch spätestens nach einem halben Kilometer bist du auf Kurs. Und hinten da, wo du dann zum Ziel willst, verdattelst du auch nochmal einen halben Kilometer mit hin und her fahren. Ansonsten fährst du ja schon in die Richtung, wo du hin willst.
In Australien auf der anderen Seite kannst du...
wo du schon mal warst.
Wo ich schon mal war. Da kannst du obenrum fahren um den Kontinent und untenrum um den Kontinent.
Okay, Australien macht den Schnitt jetzt auch echt kaputt. Ja. Muss man mal sagen.
Würde ich sagen.
Ja, okay, gut. Ja, und überhaupt Land, ne? Wenn ich jetzt überlege, Köln, Nettersheim zu dir, fährt man auch ganz schöne Scheiße zusammen, ne?
Mhm. Ja. Also und dann da gibt es so Querverbindungen, selbst in Deutschland, das so dicht mit Autobahnen zugepflastert ist, aber zum Beispiel von Köln nach, was war das noch? Musste ich ein paar Mal fahren, war eine totale Scheiße. Irgendwie von Köln oder Bonn nach Gießen. Mhm. Da kommst du einfach nicht auf vernünftige Weise hin.
Boah, ich werde drauf achten jetzt bei den nächsten Strecken, die ich so fahre. Mhm. Find ich gut. Ja. Also heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich eine 10-Kilometer-Strecke habe, dann ist die eigentlich nur 700 Meter Luftlinie oder 750 oder irgendwas.
Sehr hypothetisch, ja.
Mhm. Ja, eben, das ist schon sehr, sehr hypothetisch. Mhm.
Wärst du also ein Vogel, würdest du gar nicht so viel Strecke sparen.
Wenn du ein Vogel wärst, was für ein Vogel wärst denn du? Boah, was für eine cheesy Frage. Also wärst du mehr so wie so eine Kohlmeise, die jetzt hier bei mir da draußen auf der Terrasse da an der Kugel da rumnagen, oder wärst du so ein Bussard, der so auf der Straßenlaterne sitzt und schlechte Laune hat?
Nee, die Greifvögel machen uns unsere Hühner ja immer kaputt. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Aber wir haben, wenn wir am Frühstückstisch hier sitzen, beobachten wir immer die kleinen Vögelchen draußen, die sich irgendwas von der Fettkugel, wie heißen die Dinger, von dem.
Ja, das meine ich ja. Meisenknödel.
Meisenknödel, genau. Und mein Lieblingsvogel ist, also ich nenne den immer Punkmeise, weil der aussieht wie ein Punker. Und das ist die Haubenmeise.
Und du bist dir sicher, dass das auch immer der gleiche Meise ist?
Ja, vielleicht sind das auch die Kollegen oder Cousins oder so, aber die sehen sich alle sehr ähnlich.
Mit so einem blauen Bauch?
Nee, das sind Blau- oder Kohlmeisen. Abhängig davon, welche Farbe der Kopf hat.
Achso, und du hast Punkmeisen, kennt man ja. Die haben eine Lederjacke. Ja. eine Lederjacke und so Nieten unten am Fuß.
Genau. Ja. Genau die.
Okay, so einer wärst du. Das finde ich gut. Hm? Schätz mal, was die meistbesuchtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland sind.
Der Kölner Dom. Das Brandenburger Tor. Was? Ja. Und dann lange nichts. Und dann der Dresdner Zwinger.
So, das waren die drei. Also du, auf Platz 1 ist?
Ich würde sagen Brandenburger Tor.
Nee, tatsächlich nicht. Das, was du bei dir wie aus der Pistole geschossen kannst, nämlich der Kölner Dom, tatsächlich, ne? Hat mit über 4 Millionen Besuchern jährlich.
Wow.
Wirklich die meisten Besucher. Dann kommt, so ganz merkwürdig, mit 2,8 Millionen die Elbphilharmonie. Mhm. Und dann kommt mit 2,2 Millionen die Museumsinsel in Berlin.
Oh ja. Okay, da gibt es viel zu sehen, das verläuft sich da so ein bisschen.
Aber Kölner Dom wäre ich ja in meinem Leben nicht drauf gekommen.
In Köln laufen unglaublich viele fremdländische Touristen rum. Und die kommen nicht wegen der Brauhäuser oder wegen dem Karneval.
Ja, aber wir kennen ja Schloss Neuschwanstein, Brandenburger Tor, solche Sachen.
Schloss Neuschwanstein ist zwar bestimmt viel besucht, aber das ist so ein bisschen weit vom Schuss.
Ja gut, das stimmt.
Da kommst du nicht so einfach vorbei. Da gibt es keinen Flughafen und nix. Du bist weit von München weg und so. Also ja, erstaunlich. Kölner Dom. So schön ist er auch nicht.
Ich weiß, schon lange nicht mehr da, aber ist groß, ne?
Ja, große Kirchen. Ja. Haben sie 700 Jahre dran gebaut.
Und im Prinzip bauen sie ja immer noch dran, ne?
Ja. Mhm.
Ich habe letztens mal gehört, wenn der heutzutage neu gebaut werden müsste, wird der irgendwie 12 Milliarden Euro kosten oder so. Mhm.
Und würde wahrscheinlich nie fertig werden und am Ende 120 kosten.
Richtig. Ja, das war das Schöne, unnütze Wissen.
Ja.
Ich finde ja manchmal das unnütze Wissen, da kommen wir dann so vom Thema in die Nützlichkeit ab, dass es gar kein unnützes Wissen mehr ist.
Das stimmt, das stimmt. Tipp der Woche.
Ja.
Der Tipp der Woche.
Was hast du denn da?
Nur ganz kurz. Meine Lieblingskrimiserie. Haben wir schon mal drüber geredet? Habe ich auch schon mal. Nee, Eberhofer.
Was?
Die Eberhofer-Krimis.
Was sind denn die Eberhofer-Krimis?
Kennst du nicht?
Sind das die mit diese bayerischen?
Ja, genau, dieser bayerische Dorfbulle.
Mit hier Rhabarber-Spanferkel.
Ja, die haben alle so seltsame Namen. Sauerkraut-Koma und so.
Boah, ich war letztens, habe ich nochmal hier irgendwie sonntags, mittags auf der Couch gelegen und rumgezappt, habe ich in so einen reingeguckt und mir war dieses Ausmaß überhaupt nicht bewusst, weil ich habe mal so ein Ding aus Versehen im Kino geguckt und ich sage wirklich aus Versehen, weil ich fand das, es trifft mich überhaupt nicht und dann habe ich so gar nicht und dann habe ich letztens den halben Film nochmal in eine andere Folge gesehen.
Nee, ich finde das so witzig.
Boah, nee, kommt gar nicht bei mir an.
Nee? Ich finde das großartig.
Also es ist, man muss sagen, die sehen optisch wahnsinnig gut aus. Der optische Erzählstil ist total geil gemacht und auch Kameraschnitt ist, also das passt alles wunderbar zusammen und auch oft ja mit diesen überzeichneten Farben.
Die Farben sind immer seltsam und was sie auch gerne machen, wenn es so ein bisschen intensiv wird, plötzlich so ein hartes Weitwinkel. Gesichter ganz groß und so ein Weitwinkel auf die Gesichter, dass sie so leicht verzerrt wirken.
Genau, also die bildsprachliche Arbeit geht sehr mit dem Buch und dem, ne, ja, mit. Also, wie soll ich das sagen? Die Bildgestaltung ist sehr nah an der Geschichte immer dran.
Ja.
Aber trotzdem, mich kriegt sich. Also allein, dass ich so viel über Schnitt und Kamera und so weiß von einem Film, den ich einmal gesehen habe, ne, zeigt, dass ich wahnsinnig viel Zeit während des Films hatte, auf so einen Scheiß zu achten.
Ich finde es großartig und deswegen freue ich mich, dass jetzt alle Folgen, soweit ich das beurteilen kann, auf Netflix laufen. Die waren nämlich vorher nur immer eine Weile mal in der Mediathek zu sehen, dann waren sie wieder weg. Alles auf Netflix jetzt.
Ja, guckt euch das alle an da draußen, ich nicht.
Es ist sehr, sehr schräg und sehr witzig, finde ich.
Ja, beschreib mal ganz kurz, wie kann man das beschreiben?
Es ist ein total unmotivierter Dorfbulle, der strafversetzt worden ist in sein eigenes Dorf. Vorher war er, erfolgreicher Polizist in München und muss jetzt wieder in seinem eigenen Dorf Streife laufen und besäuft sich mit seinen Kumpels und natürlich passiert immer wieder irgendwas und dann hat er noch immer Ärger mit seiner Freundin, weil die will unbedingt heiraten und er nicht so. Und sein Vater kifft und die Oma ist sehr frech und sein bester Kumpel ist ein Ex-Bulle, der ihm immer hilft, die Fälle aufzuklären und der ist einer der witzigsten Schauspieler in der ganzen Serie.
Aber wenn du das jetzt gerade schon so erzählst, und der Vater kifft, das ist mir alles, das ist so deutsch. Ne? Das ist so
als, ja, das als ist hätte, wirklich als, als sehr deutsch.
Als hätte Til Schweiger das Drehbuch geschrieben und wollte mal jetzt witzig sein.
Boah, ich glaube, wenn Til Schweiger das Drehbuch geschrieben hätte, dann wäre das nicht so schräg.
Okay, hast du absolut recht. Aber das ist so deutscher Humor, mit witzig sein zu wollen oder zu sein.
Ja, es sind auch stark überzeichnete Charaktere und so. Die,
aber erklär mir mal bitte ganz kurz, das habe ich mich nämlich gefragt. Weil so alt sind die ganzen Filme ja noch nicht.
Nee.
Und warum ist der Polizeiwagen grün und die Uniform hier mit einer beigen Hemd und einer braunen Hose? Also die alte Polizeiuniform.
Ja, und der sein Polizeiwagen ist irgendwie ein Passat aus den 80er Jahren.
Genau, aber noch so eine grüne Minna quasi.
Und er fährt da permanent mit rum, auch privat und so. Das lässt sich nie erklären, das ist so.
Weil die Bayern waren noch die ersten, ja, meiner Meinung nach, die auf dieses neue Polizeidesign umgestellt haben.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, ja, das ist Teil es der
ist vielleicht der Gag.
Das ist der Gag.
Das ist ein Gag.
Guckt es euch an.
Bitte. Guckt euch das alle für mich an. www.happy-mahlzeit.com ist eine unfassbare Rezeptesammlung einer, ich glaube, aus Mecklenburg-Vorpommern stammenden Frau, die wahnsinnig viel Zeit haben muss. Da sind aus nahezu sämtlichen Kochfernsehsendungen, die jemals im deutschen Fernsehen laufen und liefen, die Rezepte zusammengefasst.
Wow.
Das ist ja ganz oft so, wenn du eine Kochsendung hast, verweisen ja, und alle Rezepte können sie auch auf vox.de oder auf kabel1.de abrufen. Und wenn du dann auf die Seite klickst, bis du das gefunden hast, bist du dann das überhaupt das? Und die hat eine Link-PDF-Sammlung, weil oft gibt es ja auch das passende PDF dazu. Und dann ist auf ihrer Seite direkt das PDF hinterlegt. Und wirklich, da sind aktuelle Sendungen bei, da ist sogar hier Alfredissimo aus den 90ern, da sind da Rezepte von. Es ist wirklich eine, also jetzt nicht, um sich dann was zum Kochen rauszusuchen, vielleicht unbedingt, aber einfach sich mal durch diese Kochsendung der letzten 30 Jahre.
Ja.
Und wirklich, wie viel Zeit diese Frau haben muss. Und dann ist diese Seite, also du kannst auch im Archiv gucken oder dann direkt nach der Sendung, die du suchen willst. Aber es gibt auch so die Tagesrubriken, dann hast du die Tagesrezepte. Das heißt, alle Rezepte, die jetzt heute am 30. Januar im Fernsehen laufen, verlinkt die dann direkt.
Wow.
Das heißt, wenn du dich erinnerst, warte mal, das habe ich doch gestern im Fernsehen gesehen, dann gehst du auf die Seite und dann gehst du auf die Rezepte von gestern. Das ist auch noch technisch ziemlich gut gemacht, diese Seite.
Die muss wirklich viel Zeit haben.
www.happy-mahlzeit.com.
Und Til Schweiger unterstützt sie bei der Arbeit.
Richtig, genau. Ja, ist ein hier, ich habe es mir doch aufgeschrieben, Susanne Giertz macht das.
Wow.
Und hat wahrscheinlich echt viel Zeit.
Mhm. Wow. So, komm, weiter. Song des Tages.
Boah, jetzt ziehst du sie aber durch. Ja, ich bin deinem Rat mal gefolgt und habe mir wirklich mal alle, auch die älteren Alben von Father John Misty angehört. Und ich muss, ich habe mehr oder weniger random, rein zufällig jetzt irgendeinen Titel genommen, den ich gut fand, weil diese, du hast vollkommen recht, das ist wirklich alles gut. Ich habe einfach jetzt auch von der Platte Pure Comedy habe ich Total Entertainment Forever mitgebracht. Nicht aus einem bestimmten Grund, sondern ist einfach ein guter Song neben ganz vielen anderen guten Songs auf der Platte.
Ja. Das ist alles gut.
Also, und das ist auch so eine, ich hatte letztens schon mal irgendeinen Künstler, wo ich gesagt habe, den kann man so zu verschiedenen Stimmungen hören. Es gibt ja manchmal Musik, die kannst du nur so, oder die bereitet dir eine gewisse Stimmung oder so. Mhm. Und das ist vollkommen losgelöst, also stimmungslos gelöst. Tendenziell macht's aber ein bisschen besser alles, die Welt. Da kannst du durch ein 16.30 Uhr vernebelten Nieselregen fahren und dann die Welt ist dann trotzdem ein bisschen besser. Mhm.
Und das ist kein Abtempo-Pop, sondern das ist schon irgendwie alles so ein bisschen emotionaler, ne? Aber irgendwie gut.
Ja. Deswegen, also völlig, völlig grundlos habe ich jetzt einfach mitgebracht.
Ja, sehr gut. Nicht ganz ohne Grund habe ich meinen Song des Tages mitgebracht, denn Phil Collins hat am 30. Januar Geburtstag. Mhm.
Also heute.
Heute. Und auch wenn Phil Collins eher für, sagen wir mal, extreme kommerzielle Songs bekannt ist, darf man nicht vergessen, dass er Miterfinder des Prog-Rock war. Als Echt? Schlagzeuger und Sänger bei Genesis.
Oh, zählt das schon unter Prog-Rock?
Ja, die waren also in den 70ern, haben die das Genre quasi mit erfunden. Mhm. Und dann ist Peter Gabriel ausgestiegen. Er hat eine Solo-Karriere hingelegt ab 1979 oder 80. Und Phil Collins hat dann auch den Job als Sänger übernommen. Hat also Schlagzeug gespielt und gesungen bei Genesis. Mhm. Hat dann natürlich auch in den 80ern viele Soloplatten gemacht mit den üblichen Verdächtigen, die wir alle kennen, In the Air Tonight und so. Und ich habe aber mal einen Song mitgebracht, den ich vom Songwriting her wirklich super finde. Und Phil Collins ist wirklich ein hervorragender Sänger. Man kann es nicht anders sagen.
Ich muss bewundernswerterweise immer feststellen, ich habe ja auch mal so in den Grundzügen angefangen, als Kind Schlagzeug zu spielen und zu lernen. Wie man Schlagzeug spielen kann und singen, geht mir bis heute nicht in den Kopf.
Echt schwierig.
Hm. Also ich kann ja noch nicht mal Gitarre spielen und singen. Oder da muss ich mir super einprägen. Also ich muss mir wirklich diese Timings, Silben einprägen. Hm. Ich kann das nicht so frei. Aber Schlagzeug spielen und singen ist absolutes Talent.
Ja. Aus dem Tarzan-Soundtrack. Großer Hit gewesen, You'll Be In My Heart.
Ah, echt? Das kommt aus dem Tarzan-Soundtrack?
Das ist aus dem Tarzan-Soundtrack.
Ach.
Und ein Song, der recht schmalzig daherkommt, aber wenn man mal genau hinhört, mit Tonartwechseln und allen möglichen Songwriting-Tricks. echt gut gemacht. Phil Collins, dass der auch mal Einzug in unsere Playlist findet.
Ja, irgendwann findet da jeder, also nicht jeder, aber auch, ich, wie gesagt, letzte Woche mit meinem wer ist er? Was habe ich gesagt? Elton John. hätte ich in der Anfangszeit auch nicht gedacht.
Ja, auch
Elton John. Aber man trifft ja doch immer auf Juwelen.
Ja. Ich hätte 5 Speed-Fragen für dich.
Ja, mach mal sofort. Nur ganz kurz nochmal zu Phil Collins. Ich glaube, es ist ja ich will nicht sagen legendär, aber das bekannteste Schlagzeug-Solo-Phil, dieses Tom Phil.
Ja.
Aus, ist das In the Air Tonight?
Ne? Ich glaube,
ne? Genau. Kennst du dieses Video mit dieser Ziege, die auf so einer, kennst du diese Plastik-Kinderrutschen, die oft in so Privatgärten stehen, die nur so einen Meter hoch sind oder so, aber komplett aus Plastik. Und dann kennst du dieses Video mit der Ziege?
Nee.
Und da steht diese Ziege auf dieser Rutsche. Oder beziehungsweise, die steht vor der Rutsche. Und es läuft In the Air Tonight. Und dann läuft die Ziege auf diese Rutsche zu. Klettert auf der einen Seite hoch und fällt aber dann auf der anderen Seite die Rutsche runter. Und mit ihren Hufenfüßen macht die original dieses Schlagzeugfilm nach und in dem Moment wird der Ton davon eingeschaltet und das kann man sich stundenlang hintereinander angucken, wie diese Ziege diese Rutsche runterfällt. Schicke ich dir gleich mal an. Ja, das ist sehr witzig. So.
Es ist wieder soweit. 5 schnelle Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals Speed sind.
Kann das sein, dass wir alles schon lange nicht mehr hatten? So an Kategorien und so?
Ja, stimmt. Wir haben uns öfter mal verlabert.
Ja, und dann mit dieser fast ja Winterpause.
Ja. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Ich denke drüber nach, stell die nächste Frage. ich stell die hinten an. Gibt's 100%ig was?
Ja, ich musste da auch drüber nachdenken. Kaufst du manchmal aus Sentimentalität Produkte aus deiner Kindheit, wie zum Beispiel, ist mir nämlich heute über den Tisch gerollt, Prinzenrolle oder Mon Chéri oder Dosenravioli, die wir mal im Podcast erwähnt hatten oder ähnliches?
Nee, nicht mehr, weil ich habe das öfter mal gemacht, weil, keine Ahnung, bis hin zu so einem Überraschungsei oder so, aber gerade vom Gefühl her wird man ja eigentlich von jedem Produkt enttäuscht, was man dann heutzutage nochmal kauft. So, was man in Erinnerung als total geil oder als außergewöhnlich oder so abgespeichert hat. Und dann wird man, hart enttäuscht.
Ja, heute hat die hauseigene Biologin hier eine Prinzenrolle aufgemacht und der erste Kommentar war auch schon mal besser gewesen.
Ja, ich glaube auch. Allein das Event als Kind, also Prinzenrolle war ja auch so ein Artikel, den Eltern oder bis heute wahrscheinlich den Eltern immer so dabei haben, für wenn das Kind mal Hunger kriegt.
Ja.
Und allein dieser Event, diese beiden Kekse dann so oder diese Schokolade an der Seite rauszulecken und dann diese beiden Kekse auseinander zu drehen und dann, also man hat ja auch mit diesem Keks wahnsinnig gespielt.
Ja. So, das. Man hat auch ganz schöne Mühe gehabt, die Verpackung aufzukriegen. Und heute haben die tatsächlich einen Verschluss, den man wieder verschließen kann und so. Dafür schmeckt es nicht mehr so gut. Vermeintlich.
Ja, nee. Stimmt. Aber wie gesagt, ich überlege, ob ich jetzt ganz aktuell noch immer also so regelmäßig Sachen, also ich habe letztens, doch, eine Sache habe ich gekauft und habe ich dann jetzt tatsächlich nochmal wieder gekauft, Babybel.
Yo.
diese kleinen Käse in einem roten Wachs.
Ja.
Und das ist bei mir total Kindheit-Erinnerung. Warum auch immer, wahrscheinlich aus genau so Gründen. Und da dachte ich aber letztens, weißt du, wenn du abends so vorm Kühlschrank stehst, nur noch so irgendwas Kleines. Und da passt so ein Babybell wunderbar als Abschluss nochmal
hin. Schmeckt nach fast nichts, ne? Aber so eine leichte Säure, irgendwie so eine.
Ja, ist okay.
Gar nicht so schlecht.
Ey, ich kann dir sagen, was ich letztens zum ersten Mal gemacht habe.
Ja.
Zum einen den Fakt, dass ich eine Schneeschaufel gekauft habe, was ich noch nie gemacht habe. Und dann habe ich tatsächlich spät abends und früh morgens Schnee geschippt. Weil hier in der Bude kümmert man sich selbstverständlich selbst um seinen Bereich. Ja. Da kommt hier nicht die Stadt an und macht. Und da dachte ich auch so, boah, habe ich lange Jahre im Luxus gelebt. Ja. Weil das ist ja so eine Arschaufgabe.
Ja, echt. Vor allem, wenn er leicht angefroren ist.
Ja, genau. Frisch geht's ja noch. so neue Schnee. Spätestens wenn dann morgens da schon irgendwelche Idioten Schulkinder drüber gelaufen sind und das festgetrampelt haben. Und du dann die Scheiße da vom Asphalt kratzen musst. Nee, boah.
Du bist ja bei euch der Einkäufer wahrscheinlich, ne? Wenn ich das richtig verstehe.
Privat meinst du?
Privat, ja.
Nö, nicht nur.
Nö. Nicht nur?
Nö.
Kaufst du denn, wenn du einkaufen gehst, also gehst du öfter einkaufen und kaufst nur das, was du kurzfristig brauchst, oder bist du mehr so ein Prepper?
Nee.
Und kaufst viel auf Vorrat?
Also im Prinzip so oft einkaufen, wie immer nur geht. Am liebsten zweimal am Tag. Nee, also ich bin nicht, ich kann die Woche nicht vorplanen. Ich verstarte immer mal Versuche, so Sachen zu machen. Zum Beispiel kürzlich jetzt hab ich wenigstens so Eckpunkte festgelegt, weil der Vorratsschrank musste mal wirklich runter sortiert werden. Mhm. Und da habe ich dann ganz bewusst gesagt, okay, an dem Tag muss es was mit passierten Tomaten geben. An dem Tag muss es was mit Bohnen geben. Dann war noch braune Soße eingefroren. Mhm. Ne, also so ganz gezielt Vorräte runtergebrochen. Das schon, aber ich bin jetzt nicht so der Samstagseinkäufer und dann gehe ich das nächste Mal samstags einkaufen. Überhaupt gar nicht. ist ein bisschen doof, weil ich glaube, kostengünstiger wäre es, wenn man das vernünftig plant.
Vielleicht. Vielleicht
allerdings gehört mir das... spätestens dann, wenn ich koche, also wenn ich aktiv den Herd anmache, dann finde ich, gehört dieses aktiv sich vorher um die Nahrungsbeschaffung zu kümmern, gehört dazu.
Ja.
Und vorm Schrank zu stehen und zu sagen, ach, das ist noch da, das ist noch da, dann kann man ja das da draus machen, finde ich dann nicht so, nee. Also ich habe zwei so Vorratsschränke, da passt ordentlich was rein. Das heißt, habe ich schon irgendwann mal mit angefangen, dass ich Thunfisch jetzt nicht dosenweise kaufe, sondern manchmal gibt es bei Aldi diese Fünferpacks, wo fünf Thunfischdosen drin sind. Dann kaufe ich nur so einen Fünferpack. Oder passierte Tomaten, wie gesagt. Oder das war das Tomatenmark, aber das muss man auch aufpassen, dass man dann nicht bei jedem Einkauf eine Tube Tomatenmark mitnimmt und sich die auf Halde legt, weil ich habe nämlich wahnsinnig viel Tomatenmark auch gerade. Weil man verliert ja in so einem Privatvorratsschrank, der jetzt nicht so ein begehbarer Kühlhaus oder so ist, verliert man ja manchmal auch den Überblick, was da unten noch so ist.
Ja, das stimmt.
Und dann brauchst du irgendwas und dann kaufst du das und dann denkst, ach, war ja noch da.
Er war ja noch achtmal da.
Okay, kannst du sowas?
Auch nicht gut. Auch nicht gut. Also für privat nicht.
Gut, im Restaurant, aber da weißt du ja, was du brauchst und was du kochst.
Ja, da kaufe ich natürlich sehr gezielt ein, klar. Nee, aber zu Hause eher nicht. Also da bin ich auch mehr so der... Soll ich irgendwas für heute Abend mitbringen?
Ja, genau.
Wann warst du das letzte Mal im Kino?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr glaube ich nicht. Doch. Ja, im letzten Jahr. Wie heißt nochmal der... Och, der Film, der hinter der Mauer des KZs spielt.
Ach so, hat einen englischen Namen.
Zone of Interest.
Ja.
Also wenn der 2024 war, ich bin mir ziemlich sicher, dass das der letzte Film war. Ja.
Also kein großer Kinogänger, obwohl das dein Metier ist.
Ey, ich vergesse diese Freizeitaktivität immer und ich ärgere mich immer. Ich habe sogar jetzt geschafft, also wirklich fest vorgenommen, Konklave wollte ich unbedingt im Kino sehen. Ich habe es jetzt geschafft, den zu verpassen, bis der nicht mehr läuft. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man das öfter machen, damit man das im Kopf hat als mögliche Aktivität. Ja.
Jetzt haben wir ein Dorfkino seit ein paar Monaten und ich war noch nie so oft im Kino wie wie jetzt, weil irgendwie ist das dann auch nicht so ein Riesenaufwand irgendwie. Dann gehst du mal eben ins Kino, statt nach Köln fahren zu müssen oder so.
Ja, ja, und das ist in Köln ist Kino immer auch so ein bisschen mit Aufwand verbunden. Mhm. Ne? Also das, wenn ich, das ist doch bei dir da gegenüber sogar, ne? Vom Laden. Ja, genau. Mhm. Ja, gut, das bietet sich natürlich sehr an.
Ja. Ja, schon super.
Ja, nee, das ist, ich würde gern viel, viel mehr ins Kino gehen, aber passiert einfach nicht.
Etwas anderes Thema. Wo ist bei dir die preisliche Schmerzgrenze im Restaurant? Das heißt, wo hört bei dir Value for Money auf und du hast das Gefühl, dass du zu viel dafür ausgibst?
Boah. Also ich sage mal so, ab 30 Euro muss ganz schön was kommen.
Ja, ne?
Aber mit ganz schön was kommen, finde ich, ist auch ein, da darf auch, also wenn dann ein gutes Stück Steak liegt, dann finde ich, reicht das schon aus, um über die 30 Euro zu kommen. Oder, weil ja, also ne, das ist genau diese Schmerzgrenze. Ich weiß, warum du die Frage stellst, die mit dieser magischen 3.
Aber, ja, heutzutage ist das die magische 3.
Genau, aber wenn man in entsprechenden Läden, also jetzt nicht in der Kneipe um die Ecke, aber wenn man in ein Restaurant geht, wo man weiß, hier wird mit Qualität gekocht und ich habe an dem Tag Lust auf dies und das, dann weiß ich ja, warum ich die 32,50 bezahle. Mhm. So. Ich war ja auch vor Wochen war ich ja mal in so einem Sterneladen essen, aber nicht in einem Sterneladen, sondern in dem Bistro,
ja,
wo ich auch ein Menü für, ich glaube, 60 Euro oder so gegessen habe. Das fand ich auch vollkommen der Sache angemessen. Mhm. So, keine Sache für jeden Tag, ganz und gar nicht, aber und auch ein Tellergericht im Restaurant über 30 Euro ist jetzt auch überhaupt nicht für jede Woche gedacht, finde ich. Mhm. Ja, aber du hast recht, ab 30 Euro spätestens guckt man, ne?
Also, ja. Ich bin auch nicht so ein, also mich macht Sterneküche nicht so an.
Nee. Und wenn ich überhaupt das ganze Fine Dining. So,
ja.
Wie gesagt, habe ich in meinem Leben überhaupt gar nicht viel gemacht. Und ich glaube sogar, dass weiß ich jetzt gar nicht, ob das da letztens das teuerste war, weil nee, wahrscheinlich nicht, aber es gibt so ein Steakhouse in Düsseldorf, da war ich ein, zweimal aus beruflichen Gründen, weil wir da Düsseldorfer Kunden eingeladen haben. Wie heißt das nochmal? Das ist ein Steakhouse, wo dir nicht die Karte auf den Tisch gelegt wird, sondern so ein Wagen mit den Fleischstücken drauf, wo du dir die Fleischstücke angucken kannst und dann erklären die dir das.
Ja.
Und da kostet das pure Stück Fleisch, ich glaube, das günstigste kostet 50 Euro.
Mhm.
Und da ist aber kein Stück, keine Pommes, keine Soße, kein gar nichts bei.
Ja.
So, und du stellst dir das zusammen. Aber jeden Cent wert.
Mhm.
So,
ja, glaube ich.
Ne? Und das ist natürlich ein Fine Dining oder ein hochpreisiges Essen, was aber ja nichts mit dieser Pinzettenküche zu tun hat.
Genau, ja. Ja, ich denke mir immer, du sollst nicht mit Essen spielen, hat man mir als Kind beigebracht.
Mhm.
Und manche Sterneküche, es gibt andere, aber Sterneküche ist oft wirklich so Spielerei auf dem Teller.
Also ich habe letztens von einer App gehört, leider gibt es die aktuell nur in München und in Hamburg als Pilotprojekt. Die heißt Hidden Table, glaube ich.
Mhm.
Und das ist eine App, wo so gehobene Restaurants aber auch Sternrestaurants können da No-Shows und freie, nicht vergebene Tische an dem gleichen Tag noch schnell anbieten für die Hälfte vom Preis zum Beispiel.
Okay, ja.
Und das ist natürlich, um so Sachen mal auszuprobieren und um sich leisten zu können,
ja,
wäre das natürlich mal ganz, ganz interessant, weil wenn so ein Sterneladen merkt, okay, ihr habt einen riesen Tisch abgesagt, dass sie dann essen, weil ist ja eh wahrscheinlich schon gemacht oder vorbereitet,
ja,
dass sie wenigstens ein paar Euro dran machen. Aber also ein Bekannter von mir spart auf so fein essen gehen. Oder nicht ja. fein, auf der, nee, andersrum, der spart auf Sterne essen gehen. Mhm. 1, 2, 3 Sterne essen gehen, da spart der drauf, wie auf einen Urlaub.
Ja.
Nee, würde ich nicht machen.
Ich auch nicht.
Nee. Nee, irgendwann ist so, der, genau, genau der Punkt, was du eben gesagt hast, dann ist das, dann irgendwann ist nicht mehr Essen, sondern Spielerei. Mhm. Also weißt du, so 5 Gänge, 6 Gänge, wegen mir 7 Gänge. Ja, aber wenn das dann irgendwann so kleinteilig ist, dass du irgendwie 15 Gänge hast und alles ist nur noch so ein Löffel, dann ist ja, dann hat ja auch nichts mehr mit Essen dann zu tun.
Ja, und auf jedem Löffel, auf diesem Löffel hast du dann auch noch 15 Komponenten. Hm. Nee, das hat nicht mehr viel mit Essen zu tun.
Nee, ich finde, genau, also die Küche, finde ich, kann man ganz klar abgrenzen, das mache ich mit, wo es noch mit Essen zu tun hat. Hm. Also wo jeder Gang noch ein Gericht ist quasi.
Ja, genau. Ja. Stimmt, das ist die Linie. Die rote Linie.
Ja, und wie gesagt, preislich, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, aber am Ende kommt es nicht drauf an, weil, klar, ich meine, die Preise steigen natürlich und ein gutes Steak kostet über 30 Euro, aber ja, ich habe auch schon Wiener Schnitzel gegessen für über 30 Euro und das war es nicht wert.
Nee, also genau, kann man auch so, kann man die Sache auch angehen. Mhm. Für ein Wiener Schnitzel, also ein Wiener Schnitzel darf niemals über, also jetzt Stand aktuell, kann gar nicht über 30 Euro kosten, weil so ein gutes Wiener Schnitzel kann es gar nicht geben.
Genau. Ja. Da stimmt
also das
in der Kalkulation des Ladens nicht. Ich meine, super, super Wiener Schnitzel, aber es ist eben nur ein Wiener Schnitzel.
Wie viel würdest du für einen Wiener Schnitzel mit gemischtem Beilagensalat und Pommes ausgeben? In Top-Qualität.
In Top-Qualität, sagen wir mal knapp unter 30.
Ich hätte jetzt auch so 26,50 gesagt.
46,50?
26.
26,50, ja. In vorinflationären Zeiten hatten Wiener Schnitzel bedeutet Kalb natürlich, hat unter 20 Euro gekostet und dann in den letzten Jahren ist es auf gut über 20 Euro gestiegen, auch in so mittelmäßigen Läden. Mhm. Und wenn es wirklich top ist, sagen wir mal 26,50, 27,50, aber dann ist auch Ende.
Lass uns dieses Gespräch genau in 2 Jahren nochmal führen und dann gucken wir mal. Wiener Schnitzel 47,50, dann ist aber auch Schluss. Aber habe ich das letzte Mal vor 3 Jahren gemacht, deswegen seitdem spare ich auf das nächste Wiener Schnitzel.
Ja, das waren die 5 Fragen. Das waren sie wieder, unsere 5 schnellen Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals speed sind.
Wo ich gerade so ein bisschen zu dieser Musik gedanced habe, ne?
Wie der Trump. Donald.
Ist mir aufgefallen, dass Elon Musk und Trump beide so Körperkläuse sind und nicht ganz genau wissen, was sie mit ihren Armen machen.
Ja, ja.
So, Stunde ist rum. Mehr als das.
Schon wieder rum.
Ich habe ja auch 5 Speed-Fragen mitgebracht, aber die machen wir dann nächste Woche.
Ja, nächste Woche.
Die werden nicht schlecht, glaube ich. Ich höre schon, du streichst Sachen durch.
Ich streich schon durch hier, was wir abgehakt haben.
Gut, abgehakt, dann verabschiede ich mich. Danke nach da draußen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche genau an dieser Stelle hier wieder und ich überlasse die letzten Worte dem Ricky Rick. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Auch ich bedanke mich für eure höfliche Gegenwart und Beiwohnung unseres Podcasts, Marderdiot, und schwenkt den alten Hut.